Willkommen zum Lebensart-Podcast vom 3. Dezember 2006. Thema Hoffnung. Mehr unter www.lebens-art.com. Jo, Thema Hoffnung. Nette Bildungsbürger aus unserem Team haben mich versorgt mit der Oktoberausgabe von Geo. Unser kleines Geheimnis, wir machen immer die Geo-Themen irgendwie einen Monat versetzt, damit wir uns vorher anlesen können. Aber Spaß beiseite. Geo hat das Thema Zuversicht, die Kraft der Zuversicht, Geschichten, die Hoffnung machen, in dieser Oktoberausgabe gebracht. Und bevor Sie alle Ihre Geschichten erzählen, sind Sie dem Thema irgendwie ein bisschen grundsätzlicher nachgegangen und haben sich mal bei den Wissenschaftlern umgehört und vergleichen dann Zuversicht oder Hoffnung mit einer rosa Brille, durch die man dann alles halt ein bisschen freundlicher sieht. Und dann schreiben Sie dazu, die raffinierte Brille stammt aus der Trickkiste der Evolution. Manchen ist sie in die Wiege gelegt, andere erwerben sie nach und nach. Einige tragen sie ständig, andere nur selten. Dann wird noch ein bisschen erklärt, wie denn diese rosa Brille, die uns die liebe Evolution spendiert hat, funktioniert. Und da heißt die Antwort, sie stärkt die positiven Kräfte künstlich durch, und jetzt kommt, Zitat, täuschen, belügen, beschummeln. Und zwar uns selbst. Positive Illusionen, Überoptimismus, optimistische Fehlschlüsse oder unrealistischen Optimismus nennen Psychologen dieses Phänomen. Hundertfach haben sie nachgewiesen, dass wir viele Dinge positiver sehen, als es die Realität erlaubt. Ich fand es unglaublich, als ich dieses Heft in die Hand genommen habe und habe gedacht, jetzt habe ich da Geschichten, die Hoffnung machen. Und dann steht vorne drin ein Artikel, der sagt, eigentlich ist diese Hoffnung nur eine Illusion. Weil eigentlich ist unsere Wirklichkeit trostlos. Aber lügen wir sie uns halt ein bisschen schön, solange es nützt. Und das war auch das Interessante bei den Interviews, die wir gemacht haben. Und es hat erst ein paar Stunden gedauert, als ich so diese Gespräche verarbeitet hatte, dass ich gemerkt habe oder angefangen habe, mich zu fragen, leben wir hier, es ist immer nett, unter Optimisten zu leben. Es ist einfach netter als unter Pessimisten und Trauerklößen. Aber sind wir hier irgendwie, die Doppeldeutigkeit ist bewusst, hoffnungslos optimistisch geworden? Ich weiß nicht, ob man dieses Bild erkennen kann. Das war das Einzige, was ich mir googeln konnte. Kann es irgendjemand erkennen, was da abgebildet ist? Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht und sein Pferd gleich noch mit. Also ist das unser Bild von Hoffnung? Machen wir es wieder Münchhausen? Lügen, dass sich die Balken biegen? Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Oder anders gefragt, ist es jetzt wirklich nur eine Sache der Einstellung? Und haben vielleicht die, denen das leichter fällt, jetzt da einen Vorteil, was Hoffnung angeht? Wenn es eine nützliche Täuschung ist, hält sie? Wie weit trägt die tatsächlich? Und die letzte und beunruhigendste Frage in dieser ganzen Geschichte ist, wenn wir uns unsere Wirklichkeit so zurechtlügen, dass sie uns passt, gibt es da nicht ein paar Risiken, die damit verbunden sind? Ich muss jetzt mal mein Mikrofon hierher halten. Hört man es? Es zischt zu leise. Also was wir hier haben, ist ein heißer Stein, die waren vor ein paar Jahren mal ganz in. Und wir haben jetzt hier lauter Tropfen auf den heißen Stein fallen lassen. Es zischt ab und zu und nach ein paar Sekunden ist dieser Tropfen verdunstet und wieder weg. Und manchmal haben wir ja das Gefühl, alles, was wir tun können, ist auch nur so ein Tropfen auf den heißen Stein. Vielen wird zum Beispiel so gehen, wenn sie im Augenblick lesen, was in den Zeitungen oder wer ins Kino gegangen ist und Al Gore angeguckt hat, über die Klimakatastrophe gesagt wird. Wir stehen tatsächlich an einem Punkt, der extrem kritisch ist. Und wenn ich viele Leute, ganz drastisch reagieren, dann werden wir irgendwann drastische Konsequenzen erleben, an denen wir noch lange zu beißen haben werden. Und die schlimmste, nicht mal die allerschlimmste Variante der Szenarien, die man gerade wissenschaftlich durchspielt, ist, wenn in Grönland die Gletscher abschmelzen, kann es passieren, dass aufgrund der veränderten Wärmeverhältnisse im Ozean der Golfstrom aufhört. Wissenschaftler sagen, es kann innerhalb von 10 Jahren passieren. Und das bedeutet, unser ganzes Klima in Westeuropa wird sich drastisch verändern. Wir kriegen ein Klima wie Mittelkanada. In Calgary, wo gerade Bobfahrer waren, hat es minus 35 Grad, während es bei uns noch 10 hatte. Die wirtschaftlichen Folgen davon, wenn der Meeresspiegel ansteigt, 200 Millionen Leute obdachlos wohnen, weil die an der Küste leben, die sind überhaupt nicht auszudenken. Die Simulationen sagen, die Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren wäre ein Witz dagegen. Die politischen Folgen, wenn wir so eine Wirtschaftskrise kriegen würden, in den 30er Jahren in Deutschland hat die Wirtschaftskrise dazu geführt, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Vielleicht nicht wieder in Deutschland, aber wer weiß, was das für Schockwellen auslösen wird. Das heißt, wir können uns in unserer kleinen und reichen und wohlhabenden Ecke der Welt, wo wir leben, uns die Wirklichkeit noch einigermaßen so zurechtlügen, dass wir gut schlafen können. Aber das kann auch für uns in ein paar Jahren schon völlig anders ausschauen. Und ich rede von den anderen Gefahren noch gar nicht, die es auch möglicherweise gibt. Kriege, humanitäre Katastrophen, die sind bei uns vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher. Vor dem Terror kann man nirgends sicher sein. Und es gibt so die kleinen privaten Katastrophen, die auch dadurch auftreten, dass wir uns unsere Wirklichkeit ein bisschen zu schön gelogen haben und dann Warnsignale übersehen haben und plötzlich zerbrechen Beziehungen, die für unser Leben unglaublich wichtig gewesen wären. Und erst hinterher sehen wir, was wir für Idioten waren, dass wir es nicht haben kommen sehen. Und dann sind wir in einer Situation, wo uns der Mut verlässt und das Gefühl der Ohnmacht sich ausbreitet. Und dann ist nicht nur die Frage, habe ich eine Hoffnung für mich persönlich, sondern wo finde ich irgendwie einen Anker, der mir sowas wie Halt und Hoffnung wieder gibt? Und nicht zuletzt ein Signal dafür, dass wir zwar optimistisch sind, aber nicht viel Hoffnung haben, in dem Sinn, dass unsere Zukunft und dass die Zukunft der Welt tatsächlich sich in eine positive Richtung entwickeln können, ein Indiz dafür sicher, dass Kinder Mangelware geworden sind bei uns. Und man kann das direkt nachweisen, dass in Gesellschaften, die eine positive Erwartung an die Zukunft haben, der Mut zu Kindern viel größer ist. Und wir sind zwar satt und noch einigermaßen reich, aber wir haben die Hoffnung schon fast verloren. Und unseren Status quo wirtschaftlich noch zu halten, kostet so viel Kraft, dass wir sagen, Kinder stören dann nur. Wir haben keine Energie mehr dafür. Optimismus, haben wir gelernt, braucht keinen Grund. Der funktioniert einfach so, dass wir halt die dunkle Seite abblenden und nur noch auf die helle gucken und dann sagen, das Glas ist halt halb voll. Wie gesagt, in manchen Situationen nützlich. Aber Hoffnung braucht einen Grund. Und wenn wir uns jetzt fragen, wo kommt denn Hoffnung her? Wenn Optimismus alleine nicht mehr weiterreicht, wo kriegen wir die? Dann können wir zwar unsere Wissenschaftler fragen, aber die werden sagen, wir haben möglicherweise die Hoffnung, dass diese Welt sich einigermaßen regeneriert nach den verschiedenen Katastrophenszenarien, die wir durchspielen, aber es wird halt ein paar Millionen Jahre dauern. Und dann sagt jeder von uns, schön. Hoffnung für den Einzelnen können uns unsere Wissenschaftler nur ganz begrenzt machen. Die sagen halt das Gleiche, was unsere Leute auch gesagt haben. Nutz deine Möglichkeiten, streng dich ein bisschen an. Und hier sind vielleicht noch 3 oder 4 hilfreiche Tipps. Wo findet man sonst noch Hoffnung? Also gut, wir können schauen in den Mythen und den großen Geschichten, die in unseren Kulturen erzählt worden sind. Aber wenn wir die anschauen, die meisten von denen sind Geschichten, die sich immer wieder im Kreis drehen. Und im Grunde die Geschichten, die neuen Mythen, die neuen Weltbilder, die uns unsere Naturwissenschaften vermittelt haben, haben auch irgendwie den großen Kreislauf. Also wir werden alle irgendwie recycelt, aber es ist kein Grund der Hoffnung, dass unsere Moleküle irgendwann mal irgendwo wieder auftauchen. Das Einzige, was uns solche Geschichten vermitteln, ist, diese Wirklichkeit läuft unerbittlich weiter und find dich einfach damit ab. Reg dich nicht so auf drüber. Sei ein bisschen gelassen und entspannt dabei. Du kannst sowieso nichts ändern. Aufregen macht es nur noch schlimmer. Es gibt ganze Weltanschauungen, die darauf beruhen, zu sagen, finde dich damit ab. Und die Frage ist ja, wenn mit den Möglichkeiten, mit denen wir die ganze Zeit hier zugange waren als Menschen, mit unseren geistigen Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten, eine andere Welt denkbar wäre, warum gibt's sie noch nicht, wenn unsere Kräfte das erreichen könnten? Bleibt dann nur noch eine private Hoffnung? Also Hauptsache, ich komme einigermaßen über die Runden und bleib ungeschoren und für die anderen kann ich sowieso nicht sprechen. Wen's erwischt, den erwischt's. Ich mache mir besser nicht zu viel Gedanken drum. Aber ich weiß nicht, ob so eine private Hoffnung überhaupt eine Hoffnung ist oder ob es einfach nur eine milde Form von Resignation ist. Was können wir dazu sagen? Es gibt eine Phase in der Bibel, die beschrieben wird, eine Phase in der Geschichte des Volkes Israel, die so eine richtige Depression war. Das kleine Land ist überrannt worden von den Babyloniern. Die Leute sind deportiert worden, saßen dann im Zweistromland, vielleicht wirtschaftlich nicht mal unter schlechten Bedingungen, aber sie hatten alles verloren, was ihnen lieb und teuer war. Und vor allen Dingen jede Perspektive für ihre Zukunft. Wie kann es denn weitergehen? Und insofern war die Hoffnung weg. Die einzige Perspektive, die noch blieb, ist halt irgendwann mal so in diesem Schmelztiegel der Völker aufzugehen und das war's dann. Und es war extrem deprimierend. Und mitten in dieser Situation taucht ein Prophet auf, dessen großes Thema die Hoffnung geworden ist. Und ich lese nur ein kleines Stück aus dem vor, was er dann sagt über Gott, weil auch für den Propheten klar war, wenn wir Grund haben wollen zur Hoffnung, dann muss diese Hoffnung von jenseits all der Faktoren kommen, die unser Leben im Augenblick so miserabel machen. Und jenseits all der Dinge, auf die wir uns bisher verlassen haben, in unserem, wie soll ich sagen, praktischen Atheismus der eigenen Stärke oder praktischen Atheismus der Resignation. Und folgendes sind seine Worte. Er, Gott, gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber, die auf den Herrn warten, schöpfen neue Kraft. Sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und werden nicht matt. Das sieht man schon so ein Charakteristikum von Hoffnung. Wenn es wirklich Hoffnung geben soll, dann sind es keine wissenschaftlichen Aussagen, sondern dann sind es die Dichter, die dir auf einmal ein Bild vor Augen malen können mit Worten von einer Zukunft, die noch nicht da ist. Von einer Konstellation, die es noch nicht gibt in unserem Leben. Aber wenn man sich in diese Bilder mit reinnehmen lässt von dem Adler, der da plötzlich losfliegt und von dem Läufer, der anfängt zu laufen, ohne müde zu werden, ohne einzubrechen, ohne wie der Marathonläufer beim Kilometer 30 dem Mann mit dem Hammer zu begegnen und sich dann noch über die letzte Distanz zu schleppen, bis er ins Ziel kommt. Was hier passiert ist, da kommt jemand und sagt, ihr dürft Gott nicht aus der Rechnung streichen. Und nicht nur das, sondern er sagt, Gott wird was radikal Neues machen. Wenn man es in dem Kontext lesen würde, in dem es steht und wir die Zeit dafür hätten, dann ist davon die Rede, dass was radikal Neues passiert. Und nur das gibt den Grund für eine Hoffnung ab. Und dann ist es eine Sache, die uns zugemutet wird, nämlich das Warten. Und das ist die eine Sache, die uns manchmal so verdammt schwer fällt, weil wir alle gewohnt sind, dass unsere Wünsche und Bedürfnisse möglichst umgehend erfüllt werden. Wir können jetzt am Wochenende, wir können fast 24 Stunden am Tag einkaufen, wenn wir wissen, wo und wenn wir bereit sind, die Preise dafür zu bezahlen am Wochenende. Mit dem Internet sind dir alle Informationsquellen praktisch ständig zugänglich. Wir warten fast nirgends mehr und wenn wir irgendwo mal warten müssen, dann sind wir gleich völlig außer uns. Aber hier ist von Warten die Rede. Und Warten ist ja jetzt nicht irgendwie was Resignatives, sondern wer wartet, der hat eben nicht resigniert. Der erwartet noch was. Wer bereit ist zu warten, der fängt irgendwann mal an, hinter das Vordergründige zu schauen. In dem Moment, wo wir immer nur im Dreh sind und sich alles weiter bewegt und wir alles aus eigener Kraft und Energie hinkriegen, da bleiben wir allzu oft an der Oberfläche stecken. Wer wartet, der dreht sich nicht immer im Kreis um sich selber und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse oder vermeintlichen Wünsche und Bedürfnisse. Der sieht auf einmal die anderen, die auch warten. Die anderen, die auch auf Hoffnung aus sind und merken, sie haben das notwendig, es muss ihnen geschenkt werden. Hoffnung hat so einen persönlichen Charakter. Es ist ja nichts, was man irgendwie hochrechnen kann. Keine Prognosen, keine Trendmeldungen oder so. Hoffnung hat vielmehr mit einem Versprechen zu tun, dass jemand sagt, es wird gut werden. Und dieses Versprechen gilt eigentlich nur dann irgendwie was, wenn derjenige, der es sagt, auch in der Lage ist, das auszuführen. Ich kann meinen Kindern 1000 Sachen versprechen und inzwischen sind sie alt genug, dass sie wissen, dass ich manche Dinge nicht kann, die ich ihnen verspreche. Der Unterschied zwischen uns und Gott ist, wenn Gott was verspricht, dann kann er es. Und er tut es hier, er verspricht was und er verspricht es persönlich und er verspricht es konkret. Und daraus wächst dann tatsächlich sowas wie Hoffnung. Und zwar eine robuste Hoffnung. Bis sich das erfüllt hat, was wir da im Buch Jesaja lesen, bis es sich wirklich erfüllt hat, hat es noch eine ganze Reihe von Jahren gedauert. Aber dann sehen wir, wenn wir ins Neue Testament blättern, wie Jesus diese alte Hoffnungsgeschichte nimmt. Genau die, von der jetzt gerade die Rede war, dass Gott kommt und dass er in der Menschheitsgeschichte erscheint, dass er was radikal Neues macht. Und diese Geschichte nimmt Jesus und er erzählt sie nochmal weiter. Von Gott, der kommt, um Hoffnung zu bringen. Und nicht nur das, sondern er begibt sich zu Leuten, die aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht durch Krankheiten behindert waren, weil sie am Rand der Gesellschaft gelebt haben und ausgestoßen und nicht akzeptiert waren. Er begibt sich zu denen, die nach menschlichen Ermessen weniger Grund hatten, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und gerade denen bringt er Hoffnung. Aber er nimmt Anteil an dem, was sie erleben. Als sein Freund Lazarus gestorben ist, kann er weinen und klagen drüber. Aber er hat ihm auch was entgegenzusetzen. Ich habe einen netten Satz gelesen in der Vorbereitung, der hieß es, Jesus liest die Realität gegen die Mehrheitsmeinung. Und das ist immer eine gefährliche Geschichte, die Wirklichkeit anders auszulegen, als es einem vorgegeben wird. Noch schlimmer, als es einem von oben vorgegeben wird. Die Vorgabe der Römer war, wir haben alles im Griff und solange ihr uns nur machen lasst, ist es in Ordnung. Aber wehe, wenn ihr versucht, das auf eure Art durchzukriegen. Es gibt immer Gewinner und Verlierer und die Gewinner der Mehrheitsmeinung, die sind nicht begeistert, wenn du an diesem Ast sägst, auf dem sie sitzen. Jesus hat es gemacht und er hat das Risiko dafür getragen. Und in dem Moment, wo er gefangen gesetzt, verhört, hingerichtet wurde, hat so ausgesehen, als wäre mit ihm das passiert, was mit allen vor ihm passiert sind, die sich mit Leuten angelegt haben, die zu mächtig waren für sie. Er ist gescheitert. Und jetzt ist das Interessante, es war nicht so, sondern Gottes Versprechen, dieses Versprechen, dass was ganz radikal Neues passieren würde, hat sich in dem Moment erfüllt, wo so ausgesehen hat, als sei Jesus gescheitert. Und in den Berichten von der Auferstehung, da kann man diese Verwirrung und die Tatsache, dass man es in kein Schema von irgendwie bekannter Logik unterbringen konnte, noch ablesen. Also die Leute sind wirklich perplex gewesen, selbst die, die zu Jesu aller engsten Freunden und Begleitern gehört haben. Selbst die haben noch Monate gebraucht, bis sie verstanden hatten, was da eigentlich passiert war. Als sie es verstanden hatten, haben sie verstanden, dass es für sie jetzt Grund zur Hoffnung gegeben hat. Und nicht nur für sie, sondern für uns auch. Ein katholischer Pater, Robert Farrar Capon, hat mal gesagt, Jesus kam, um die Toten aufzuwecken. Er kam nicht, um die Belehrbaren zu belehren. Er kam nicht, um die Verbesserungsfähigen zu verbessern. Er kam nicht, um die Reformierbaren zu reformieren. Nichts von all dem funktioniert. Das ist wieder die gleiche Logik. Wenn es denn nur daran läge, dass wir uns mal richtig am Riemen reißen müssten, dann hätte das vielleicht auch schon mal jemand anders geschafft, das durchzusetzen. Und dann hätten wir schon längst all die Dinge, die in unserer Menschheitsgeschichte schiefgelaufen sind, auf die Reihe bekommen. Aber es hat eben nicht gereicht, sondern es muss was grundlegend Neues passieren. Damit auch dieser Resignation und Verzweiflung, die wir ja erleben, weil wir uns auch ab und zu mal angestrengt haben und es hat nicht gereicht, was entgegensetzen können. Aber jetzt war eine Situation eingetreten, fast so, als wäre der Tod so eine Mauer, die jetzt ein Loch bekommen hat und einer ist durch und alle anderen wissen, dieses Loch ist jetzt offen. Und letzten Endes ist es ja der Tod, vor dem wir kapitulieren. Denn Krankheit, Einsamkeit, zerbrochene Beziehungen, Feindschaft und so sind alles nur so Schatten, die der Tod vorauswirft auf unser Leben. Vorboten, die uns daran erinnern, dass irgendwann so ein unausweichliches, unentrinnbares Schicksal droht. Aber jetzt auf einmal haben auch die Vorboten ihren Schrecken verloren. Und plötzlich entdecken Menschen, Gott ist gekommen und er ist auf unserer Seite. Und es wird nichts mehr geben, was ihn aufhalten kann. Und das ist keine jenseitige Geschichte, also nicht irgendwann für eine ferne jenseitige Welt, irgendwann komme ich in den Himmel, wenn ich tot bin, sondern das ist eine Hoffnung, die hier und jetzt schon das Leben von Leuten radikal verändert hat. Und wie sie es verändert, das kriegen wir auch erklärt im Neuen Testament. Der Apostel Paulus schreibt ein ganz langes Kapitel über die Auferstehung und warum sie der zentrale Inhalt des Glaubens aller Christen ist. Und dann zieht er am Ende eine ganz praktische Schlussfolgerung. Und ich habe oft über das hinweggelesen, bis ich verstanden habe, wie wichtig es ist. Da schreibt er, daher, geliebte Brüder, und die Schwestern sind damit eingeschlossen, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergebens ist. Was der Paulus hier sagt, ist, die kleinen Dinge, die wir machen können, sind mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, der immer noch hinter mir zischt. Sondern all die kleinen Dinge, die wir tun können, können wir tun, weil wir wissen, sie haben einen Platz in diesem großen Ding, was Gott macht. Und es sind kleine Schritte, mit denen wir Gott entgegengehen, der uns in viel größeren Schritten entgegenkommt. Und irgendwann, irgendwo treffen wir uns. Und dann, und es ist jetzt egal, in welchem Bereich man das ansiedelt, wird jede Kleinigkeit, die ich tue, jeder unsympathische Mensch, auf den ich zugehe und den ich lerne anzunehmen und vielleicht sogar zu lieben, jeder Feind, mit dem ich mich versöhne, jeder Baum, den ich pflanze, jeder Brief, den ich schreibe, damit irgendwo, wo Gerechtigkeit geschehen muss, Gerechtigkeit eintritt, oder jeder Anruf, den ich mache, oder jedes Gespräch, was ich zu dem Zweck führe, wird seinen Sinn haben. Und es ist nichts, was verloren geht und auf den Müllhaufen der Geschichte wandert, sondern das alles hat seinen Wert. Und wenn ich das begreife, dann sehe ich, wie ich durch so kleine Dinge, die mich manchmal gar nicht viel kosten, außer Überwindung, zu sagen, ich tue es, auch wenn es scheinbar sinnlos scheint, kriegen einen Sinn. Die werden zu Zeichen der Hoffnung für andere. Aber wenn ich sie tatsächlich tue aus meiner Hoffnung raus, das heißt, wenn ich meine Hoffnung aktiv werden lasse, dann wächst meine Hoffnung. Während wenn ich mich zurücklehne und alles laufen lasse, dann schwindet meine Hoffnung. Weil ich nichts mehr von dem erlebe, weil ich nicht Teil bin von dieser Bewegung, die Gott angefangen hat in Jesus, um die Welt wieder zurechtzubringen. Und es ist klar, dass wir es nicht tun können. Und es ist gleichzeitig klar, dass die kleinen Dinge, die wir trotzdem dann tun, nicht vergeben sind. Und es gibt Menschen, die so hartnäckig ihre Hoffnung betätigen, dass sie tatsächlich auch einen erkennbaren Erfolg davon haben. Ich muss noch mal kurz in mein Geo gucken, weil ich habe den Namen vergessen von dem. Hast du schon umgeklickt, Michael? Ich wäre einfach alt. Aber es gibt Hoffnung. Also hier, rechts von mir, links von euch, ein katholischer Pater, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, peinlicherweise, aus Nordirland. Einer von zwei Leuten, die diesen Friedensprozess über 30 Jahre lang vorangetrieben haben. Und es hat viele Gelegenheiten gegeben, wo man hätte resignieren können, und viele andere haben resigniert. Und er hat es durchgezogen und mit Erfolg. Und letztes Jahr hat die IRA angefangen, ihre Waffen abzugeben. Der Mann ist in Ruhestand gegangen und ist aus Irland weggezogen. Wo ist er hingezogen? Ins Baskenland. Und was macht er jetzt? Der spricht mit der ETA und mit der spanischen Polizei. Und eine Sache, die Freunde wie Kritiker über ihn sagen, ist, er ist unglaublich hartnäckig. Wo nimmt er das her? Und das andere, rechts, hier ist ein anglikanischer Pfarrer, Andrew White. Den Namen habe ich nicht vergessen, weil den habe ich erst vor ein paar Tagen gehört. Der ist Pfarrer in Bagdad. Der hat wahrscheinlich die gefährlichste Kirchengemeinde der Welt. Im letzten Jahr hat er 11 Mitarbeiter verloren. Die sind ums Leben gekommen. Wenn er von einem Ende seines Gemeindebezirks zum anderen will, muss er mit dem Hubschrauber fliegen. Und dann kriegt er einen Helm auf, eine kugelsichere Weste an. Und dann fliegen sie da mit offenem Fenster oder mit offener Tür über Bagdad. Und meistens werden sie beschossen. Seine Kirche kann er nicht mehr benutzen. Stattdessen feiert er einen arabischen Gottesdienst im Amtszimmer, und jetzt kommt, vom schiitischen Ministerpräsidenten. Der einzige sichere Ort, wo man das machen kann. Es dauert 3 Stunden, um durch die Sicherheitskontrollen zu kommen. Muss man vorstellen, 3 Stunden, um in die Kirche zu gehen. Seit 20 Jahren hat der Andrew White Multiple Sklerose. Der geht am Stock, und an den Bewegungen wie an der Sprache merkt man es ein bisschen. Er ist verheiratet, seine Frau lebt in England und er ist ungefähr einen halben Monat in Bagdad. Und trotzdem gehört seine anglikanische Gemeinde in Bagdad zu den anglikanischen Gemeinden, die am schnellsten wachsen auf der Welt. Und er hat gesagt, er sieht seine Gemeinde nicht mehr als gefährlich an. Er glaubt, viel gefährlicher ist es in irgendeiner englischen Vorstadt. Selbst wenn du da keine Terrorgefahr hast und keine Bomben und Anschläge befürchten musst, ist die Gefahr, dass dir dein Osterglaube verloren geht, einfach weil es so sicher ist. Und dann schreibt er, das erste Ostern hat nicht unter solchen Umständen stattgefunden. Jesus wurde gefangen genommen, verfolgt und von den Behörden hingerichtet. Und doch ist die Ostergeschichte eine Geschichte des Triumphes über den Tod und über die Zerstörung. Am Ostersonntag feiern wir die Zerstörung des Todes, wie Jesus seine Ketten sprengt und uns neues Leben und neue Hoffnung gibt. Dieses Ostern in Bagdad werden wir die Hoffnung dieses Feiertags feiern und dass eines Tages die Dinge sich ändern aufgrund dieser Ostererfahrung. Und er hat jetzt erzählt, dass sie an Ostern im Swimmingpool von Saddams Residenz taufen hatten. Und ich glaube, es war sogar ein General drunter, den er getauft hat. Und als ich diesen Mann da gehört habe, der stand da vielleicht 10 Meter weg von mir, ich konnte ihn gut sehen, der hat so gestrahlt, und Leute fragen ihn immer wieder, willst du denn wieder zurück nach Bagdad? Und er hat gesagt, früher habe ich immer davon geträumt, in so einer ruhigen Stadtrandgemeinde mal Dienst zu tun, aber jetzt kann ich mir nichts Besseres mehr vorstellen, als nach Bagdad zu gehen. Warum geht er nach Bagdad? Weil er unter den Bedingungen Gott in der Unmittelbarkeit erlebt, die uns so wohlstandsgepolstert manchmal fehlt. Aber die ist für uns nicht unerreichbar. Und manchmal, vielleicht gerade unter harten Umständen, ist Gott uns näher, als wir uns ausmalen und vorstellen können. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen, die der Andrew White erzählt hat. Von zwei Piloten, die zusammen auf, nehmen an, einen Aufklärungsflug, vielleicht war es auch ein Kampfeinsatz, geflogen sind. Einer von den beiden Piloten kam später zu ihm und hat ihn gefragt, wie ist es, kann man denn die Herrlichkeit Gottes erleben? Und der Andrew White hat ihn angeschaut und hat gesagt, ich glaube, du hast sie schon mal erlebt. Und dann sagt er, ja, das stimmt. Und hat eben die Geschichte erzählt, wie er mit seinem Kollegen aufgebrochen ist auf so einen Flug. Und während sie zum Flieger gegangen sind, sagt der Kollege zu ihm, oder Kamerad heißt sowas ja beim Militär, sagt der Kamerad zu ihm, ich werde von diesem Flug nicht mehr zurückkommen. Aber du wirst zurückkommen. Und zwar, weil du Gott noch nicht kennst, aber du musst ihn kennenlernen. Und sie fliegen los und werden abgeschossen, stürzen ab. Er schafft es gerade noch, den Kameraden aus dem Flugzeugwrack zu ziehen. Der schaut ihn nochmal an, lächelt und stirbt an der Unfallstelle. Er war verletzt, aber er schafft es noch, sich umzusehen. Und scheinbar waren da ein paar Bäume in der unmittelbaren Nachbarschaft der Abschussstelle und schaut in die Bäume und sieht zwischen den Bäumen ein großes Kreuz. Später, er ist gerettet worden und in die Klinik gekommen, ist ihn sein Vorgesetzter besuchen gekommen, hat einen Stapel Fotos dabei gehabt, die er ihm gezeigt hat und hat gesagt, du hättest diesen Absturz nicht überleben dürfen. Und zeigt ihm eben die Trümmer und wie unwahrscheinlich das war, dass irgendjemand da lebend rauskommt. Und dann, das allerletzte Bild, was er rauszieht, war ein Bild von dieser Baumgruppe mit diesem großen Kreuz. Und dann sagt der Chef, der Vorgesetzte, denk drüber nach. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Ort gibt auf der Welt, der mehr von der Hölle widerspiegelt. Und das ist ja gar keine jenseitige Geschichte, sondern eine sehr diesseitige Hölle als Bagdad. Es gibt vielleicht ein paar Konkurrenten, aber egal. Wenn aber selbst unter solchen Bedingungen Hoffnung möglich ist, dann ist sie auch für uns nicht völlig unerreichbar. Und wir müssen nicht nach Bagdad fahren, aber vielleicht anerkennen, dass unser ganzer Wohlstand, unsere ganze Selbstsicherheit nicht ausreichen, um uns das zu geben, was wir eigentlich brauchen und wonach wir uns eigentlich sehnen. Und dass wir, auch wenn es uns Tag für Tag nicht so vor Augen geführt wird wie in der Familie in Bagdad, wo du nicht fragst, was kaufen wir nächsten Monat für ein Auto, sondern kommen die Kinder wieder lebend von der Schule zurück und haben wir was zu essen auf dem Tisch. Selbst wenn das nicht unsere täglichen Fragen sind, ist es die gleiche Sache. Wir sind in der gleichen Art und Weise von Gott abhängig, was das Gelingen von unserem Leben angeht. Und was unsere Perspektive angeht für unser Leben. Ich würde gern mit uns allen beten und dann haben wir eine kleine praktische Übung für euch alle. Jesus, ich danke dir für dieses Kreuz, was von einem Symbol der Gewalt, der Menschenverachtung, der Vernichtung zu einem Symbol der Hoffnung geworden ist. Weil du an diesem Kreuz gestorben bist, aber weil es nicht das Ende war für dich. Und weil wir jetzt wissen und uns es von dir sagen lassen können, dass es auch nicht das Ende ist für uns, egal wie schwer, wie hart oder wie aussichtslos unser Leben scheinen mag oder vielleicht auch irgendwann mal wird. Und das zu hören ist eine Sache, das wirklich Wurzeln schlagen zu lassen in unseren Herzen, ist eine andere Sache. Ich bitte dich, dass das Zweite passiert. Und dass wir anfangen können, aus so einer Hoffnung viele kleine Dinge zu tun, die diese Hoffnung nähren und stärken und die anderen Hoffnung geben können. Und dazu brauchen wir deine Hilfe.